Am Mikrofon begrüßt sie Ulrich Bassange. Wann immer die Rede auf Bob Dylan kommt, entsteht Zwietracht. Wo immer zwei oder drei Exegeten zusammentreffen, können sie sich nicht einigen. Welche Phase, welcher Song, welche Wahrheit? Es ist, als ob die öffentliche Persona Bob Dylan ein Spaltungsgen enthielte. Gewaltig sind die Projektionen, gewaltig auch die Enttäuschungen, die die Inszenierung Dylan hervorruft. Genau darauf wollen wir uns heute im Nachtstudio einlassen. Unter dem Titel Zimmerman, eine Abschweifung, wird sich unsere Studiorunde sämtlich ausgewiesene Nicht-Dylanisten von Werk und Ereignis Dylan tragen lassen. Im Studio Basel des SRF ist uns Birgit Kempker zugeschaltet. Birgit Kempker, geboren in Wuppertal, lebt in Basel, forscht dort und anderswo im Bereich Wort, Bild, Ton, Raum, Idee, Konzept, Texte für die Kunst, Texte in der Kunst, pararationale und interlinguale poetische Verfahren, Forschung, Prosa, Essay, Video-Essay, Hörspiel, Theater, Installation, Performance, Netz, Songs, Sounds, Tabutiere, Kollaborationen und Sphinx. Ich begrüße Sie, Frau Kempker.
Hallo.
Wie kam Dylan zu Ihnen?
Durch Sie und durch Tapes. Durch Tapes bei meiner Schwester. Und ich dachte immer, es war Patti Smith. Das muss ich gleich so zugeben.
Die klingt ja auch so ähnlich.
Die klingt ja auch so ähnlich und sieht auch so ähnlich aus, ne? Also die sind so ungefähr, die passen ineinander. Ich glaube, man könnte Bob Dylan in Patti Smith hineinstellen.
Ja, wobei sie, glaube ich, noch etwas kleiner ist als er.
Wusste ich nicht. Ich dachte, es passt, ja.
Bei mir im Studio des Bayerischen Rundfunk sitzt Peter T. Lehnhardt. Während des Studiums der Volkskunde, Germanistik und Amerikanistik in München arbeitete er für die Klosterbrauerei Andex, über die er auch ein Buch schrieb. Zudem ist er Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Kunsttheorie und Ästhetik sowie zu kulturwissenschaftlichen Themen. Peter T. Lehnhardt betreibt mit anderen eine Bad Gallery für unverkäufliche Kunst in München, die Galerie Royal. Als Schlagzeuger widmet er sich den dunkleren Seiten der Musik, gelegentlich sogar mit CK geschrieben, die Musik. Er war Mitbegründer des autonomen Theaterkollektivs Ernst Thälmann und Mitwirkender in den Bands Alpha Saloon und O-Ton. Herzlich willkommen, Herr Lehnhardt.
Guten Tag.
Als Sie im richtigen Alter waren, hat Bob Dylan die falsche Musik gemacht. Wie sind Sie dennoch auf ihn gestoßen?
Also nachdem Bob Dylan für mich in den 80ern vollkommen uninteressant und irrelevant war, ich glaube, da haben wir sogar einen gewissen Konsens auch unter Dylanologen, habe ich ihn dann erst eben so in den 90ern entdeckt, als er sich sozusagen wieder auf eine frühere Epoche zurückbesonnen hat. Und dann stieß ich gleichzeitig auf die Anthology of American Folk Music von Harry Smith.
Und uns heute auch beschäftigen
die starken Wechselwirkungen mit den Basement Tapes und diesen ganzen eher obskuren und arkanen Vorgeschichten des Dylan'schen Kosmos.
Also Sie haben ein genuines Forschungsinteresse, wie ich aus Ihren Formulierungen schon raushöre.
Wenn man so will, ja. Also.
You and I'm out of control. like the universe has swallowed me whole. I'm 20 miles out of town in Coulterhead bound. 20 miles out of town in Coulterhead bound. To recall. I thought some of them were friends of mine. I was wrong about them all. Where the road is rocky, the hillside is moved. Up over my head, nothing but clouds of blue. I found my world in you. But your love.
Bob Dylan, wie er immer noch aktuell mit seiner derzeitigen Band klingt, mit dem Remake seines Songs Cold Irons Bound aus einem Film namens Masked and Anonymous. Der Autor des Films heißt Sergei Petrov, das ist ein Pseudonym von Bob Dylan. Er selbst spielt in dem Film auch mit als Jack Fate, maskiert und anonym. Wie nehmen Sie den medialen Bob Dylan wahr, Frau Kempker?
Also mein Tisch hat gewackelt. Gerade hier, also das sind extrem tolle Sounds, also das ist tief, den medialen. Also ich musste ihn mir jetzt angucken und ich finde diese Figur des Hutmachers, kennen Sie den Hutmacher in Alice in Wonderland?
Ja. Mhm.
Diesen fiesen Kerl eigentlich, also ich finde den ziemlich fies. Fies und wunderbar, das so nehme ich.
Und Dylan trägt.
Also medial, ja.
Dylan als Zylinder tragender Hutmacher sozusagen.
Der hat ja verschiedene Hüte. Aber dieses Verschwinden unter dem Hut und dieses extreme Fiessein und die damit verbundene auch komische Form von Sexualität, ne, die irgendwie unterm Hut verschwindet und dann irgendwo anders wieder auftaucht. Also ich bin wirklich, das ist aber sehr persönlich, wie leicht, also angenehm angeekelt. So.
So. Wunderbare Formulierung. Also das Masked and Anonymous ist natürlich eine Schablone für den ganzen Dylan. Also und wenn wir bei Dylan im Film sind, es gibt ja diesen wunderbaren Film von Sam Peckinpah über Pat Garrett und Billy the Kid und da spielt Dylan ja auch. Also er hat nicht nur den Soundtrack gemacht mit diesem einen Lied, was keiner mehr hören kann, sondern er hat ja auch mitgespielt und die Figur, die er dort spielt, das ist so ein Typ, der immer am Rand so mehr oder weniger in der Gangsterbande mitläuft und der heißt Alias, also quasi das Pseudonym. Also er tritt auf als sein Pseudonym und wie er mal woanders gesagt hat, ein Enigma wrapped in a riddle, hidden in a mysterium. Es sind unzählige Schichten wie eine russische Matrioschka und je länger man sich damit beschäftigt, desto zweifelhafter wird es, ob es sozusagen überhaupt einen Kern gibt. zumindest, ob es sinnvoll ist, über den zu sprechen oder noch besser zu spekulieren. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das gar nicht sinnvoll, denn es geht ja nur um die Inszenierung und um die Hüllen, die Masken, die Personen. Also Persona auch im Sinn der griechischen Poetik, also das Personare, das Hindurchtönen durch eine Maske. Ja? Und das sind, also so nehme ich den Herrn Zimmermann wahr.
Also als die Maske.
Als eine Maske über einer anderen Maske und ja. Also hinter 1000 Masken keine Welt.
Und trotzdem, diese Kernsache ist natürlich so ein altes Modell, ne? Kerne, ob wir alle Kerne haben, tun wir auch nur
eine,
so.
Eine vollkommen modernistische Vorstellung.
Die Kernlosigkeit ist die modernistische Vorstellung?
Nein, nein, die Vorstellung, dass es hinter allem einen Kern geben muss, sozusagen eine letzte Signifikantbeziehung. Also
das
möglicherweise
ist modernistisch?
Ja, würde ich schon sagen.
Gibt es auch das Wort holistisch? Also das ist irgendwie dieses wahnsinnige Gefühl, dass doch bitte alles eins sein möge in einer Person, so, ne?
Ja, genau, diese Sehnsucht nach Kohärenz und nach, nach Verständlichkeit.
Und man könnte von Dylan natürlich meinen, dass er die nicht hat.
Ja, das meinte ich eben das. Oder zumindest, dass er sie möglicherweise hat, aber dass es für uns als Außenstehende relativ müßig ist, darüber zu spekulieren. Denn dem kann man nicht auf den Grund kommen, ist ja auch viel zu clever. Also wenn wir vorher schon den verrückten Hutmacher hatten, es gibt ja in der Mythenforschung die Figur des Trickster. Und Dylan ist halt ein meisterhafter Trickster, der eben ständig dem Rezipienten einen oder mehrere Schritte voraus ist.
Also er hat ja im Lauf seiner Karriere, ich schätze mal, mindestens 10 bis 15 Identitäten angenommen, die er eine gewisse Zeit lang gespielt hat. Also das ging los mit dem Folksänger, verwandelte sich dann in den Rockmusiker, in den Popstar, dann wurde er Countrymusiker, dann wurde er Zirkusdirektor, Hippie, Entrepreneur und so weiter. Da kommen wir sicher nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ich möchte noch gerne an dem Film bleiben. Also Masked and Anonymous heißt der eine Film, an dem er heftig beteiligt war. Ein anderer Film, an dem er, glaube ich, auch nicht ganz so heftig beteiligt war, heißt ähnlich, nämlich I'm Not There, was diese Aussage bestätigt, der Masken, hinter denen nichts ist oder hinter 1000 Masken keine Welt. Mhm. I'm Not There, da wird Bob Dylan von Cate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger und anderen Leuten gespielt, ich glaube sogar Richard Gere, die spielen alle Bob Dylan und jeder einen anderen. Ich habe den Film nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ja, ich auch fast nicht, weil ich immer wieder eingeschlafen bin dabei. Ich finde den richtig furchtbar. Das ist so eine realistische Vorstellung von der ganzen Geschichte, dass jemand eben viele ist. Also ich finde auf die übelste Art, trotz der Schauspieler. Klar, es kommen so Sachen raus, dieses weibliche halt, dieses tantenhafte, tantenhühnerhafte, was er hat, mit Cate Blanchett. Mich hat das völlig geärgert. Ich habe den halt nur geguckt, weil ich dachte, irgendwas muss ich jetzt mal gucken über ihn.
Ja, klingt,
das ist wirklich primitiv. Es ist sehr primitiv, wie primitiv realistisch sich ausgedacht.
Es klingt, als ob man eben schon den Schritt gegangen ist, festzustellen, es gibt eben diese verschiedenen Personae und Masken, aber dann eben versucht es zu deutlich auszubuchstabieren. Also auch wieder so eine extreme Komplexitätsreduktion auch.
Ja.
Also eher kontraproduktiv ist, also für die fürs Interesse.
Ich kann aus meiner Erfahrung mit Einschlaffilmen von Bob Dylan, habe ich zwei Beispiele. Rinaldo und Clara, da kann man sehr gut schlafen, der dauert 4 Stunden und ist nicht richtig geglückt. Und ein ähnliches Problem habe ich tatsächlich mit diesem Masked and Anonymous Film gehabt, aus dem der tolle Song gerade stammte. Da rennen verschiedene Menschen rum und sind eigentlich auch wieder nur Bob Dylan, aber diesmal nicht als Bob Dylan verkleidet. Und es ist auch langweilig. Ich glaube, Bob Dylan will einfach nicht, dass ein wirklich guter Film über ihn gemacht wird. Das würde vielleicht wieder irgendeine Identität zementieren, die er gar nicht zementieren will.
Ja, wahrscheinlich.
All the tired horses in the sun, I'm supposed to get in and ride and done. All the tired horses in the sun, I'm supposed to get in it right and done. All the tired horses in the sun, I'm supposed to get in it right and done. All the tired horses in the sun, I'm supposed to get in it right and done. I'm supposed to get any riding done.
Mm-hmm. All the Tired Horses aus dem enttäuschenden Album Self-Portrait. Enttäuschend war dieses Album für alle, die sich 1970 nach Folky- und Country-Sänger schon wieder auf einen neuen Bob Dylan einstellen mussten.
Darf ich erstmal sagen, dass der mich völlig glücklich macht, dieser Song?
Sie dürfen.
Das finde ich wirklich, ich finde den so großartig. Ich habe den auch immer, als ich den gefunden habe, mitgesungen. Ich finde den wunderbar. Ich finde auch, man wird selbst zu so einem Pferd, wenn man den hört.
Ich glaube, er wurde auch zu so einem Pferd, als er den hörte.
Nein, das ist doch toll, dass es so was Wunderbares gibt.
Und er war auch nicht da. Also er ist in dem Lied möglicherweise der Gitarrist, aber auch das ist nicht wichtig. Also er beginnt diese Platte in Abwesenheit.
An Verwandlung.
Ja, oder er wiehert draußen herum, oder?
Ja. Ja, oder er ist das müde Pony.
Bestimmt ganz viele müde Ponys. Ja.
Eine ganze Herde.
Nein, das ist so, es ist so traurig und fröhlich, oder wie man das halt gerne hat. Die Dinge sind traurig und fröhlich und sie galoppieren einfach weg. Und das, ja.
Wir können noch uns ein bisschen mit den Identitäten beschäftigen, vielleicht an ein paar konkreten Beispielen. Also Bob Dylan fing an als Folky, als jemand, der die Songs anderer Leute nachgespielt hat, seiner großen Vorbilder, Woody Guthrie zum Beispiel. Und als man ihn dann gefragt hat, ob es noch andere solche Songwriter wie ihn gibt, in einem Interview gab er die unsterbliche Antwort, etwa 137.
Was ist denn das numerologisch? Ja. Ist das irgendeine magische Zahl?
Das ist die Quersumme 11, was wiederum die Quersumme 2 ergibt.
2, also einer.
Das ist im Tarot. Da müssen wir jetzt Herrn Lenhardt fragen. Der ist volkskundlich bewandert. Die 2 im Crowley-Tarot. Vergessen.
Ja, ich so lange her. Ich habe jetzt zu viel über Bob Dylan nachgedacht. Und zu
aber
wenig
die 11 ist magisch.
Die 11 ist auf jeden Fall magisch.
Ja.
Die Lust im Tarot.
Und die 137 Crowley. Sicher auch.
Ja, auf jeden Fall.
Apropos Crowley, ich meine, bei den 137 Sängern, die genauso toll sind wie er, da meinte er wahrscheinlich dann seinen Kanon, seine Bundeslade, also die Anthology of American Folk Music von Harry Smith zusammengestellt. Harry Smith, der eben von sich behauptete, zumindest manchmal, das war ja auch so ein ungreifbarer, wohnsitzloser Vagabund, der aber unter anderem behauptete, er wäre ein uneheliches Kind von Aleister Crowley, weil seine Mutter mit ihm eine Affäre gehabt hätte. Und insofern kriegt er auch das ganze Artwork der Anthology ja auch so einen Stich ins Okkultistische.
Ja, also ich würde gerne darauf etwas später kommen, weil ich noch an den Dylan-Identitäten gerade noch so ein bisschen festklebe.
Verdammt, ich habe das Thema also, abgeschweift.
Das macht nichts. Also ich wäre gerne noch...
Von der Abschweifung, mein Lieber.
Das muss man mal schaffen.
Sie hören übrigens die Sendung Zimmerman, eine Abschweifung mit meinen Gästen Birgit Kempker und Peter T. Lenhardt.
Der gerade abgeschweift ist.
Die gerade abgeschwiffen sind, wie man auf Bayerisch sagen würde. Ich streue mal ein Zitat in die Runde, ja, weil ich habe mich ja vorbereitet, ganz gut auf die Abschweifung.
Wenigstens einer.
Na, ich habe das Gefühl, alle sind irgendwie vorbereitet, zumindest mental. You may call me Terry, you may call me Jimmy, you may call me Bobby, you may call me Zimmy, hat er geschrieben. Und da hatte ich dann spontan, als ich das gehört habe, die Vision, wie man ihn in der Schule Simmi genannt hat und wie er das gehasst hat wahrscheinlich.
Kann man sich gut vorstellen, ja.
Ja.
Warum Simmi?
Zimmerman.
Von Zimmermann.
Ah, Simmi. Ich dachte jetzt an Schornsteinfeger.
Nee.
Chimney Sweeper oder sowas.
Nein, Simmi von Zimmermann. Zimmerman, okay. Wahrscheinlich der eigentliche Name von Bob Dylan. Er hatte dann das große Pech, dass er innerhalb weniger Jahre zum Sprecher einer Generation ernannt wurde. Und das ist ziemlich schwierig. Und da muss ich mal fragen, ist es bei Ihnen auch so durchgekommen, Sprecher einer Generation? War das für Sie wichtig, Frau Kempker?
Na, ich sag ja, ich dachte, er wäre Patti Smith. Das sagt ja.
Okay.
Und das andere übrigens wegen dem Identitätskram. Ich finde das eigentlich eine komische Sache. Der ist ja die Verkörperung von der Identitätssache an sich. Weil er wirklich versucht, also dies mit dem, der ist halt jeden Moment anders. Das ist aber eigentlich normal für Menschen. Also es gibt's gar kein Problem eigentlich mit Identität.
Wahrscheinlich für ihn nicht.
Aber das Publikum hatte natürlich immer ganz extreme Schwierigkeiten. Und gerade eben durch diese Autorität, die er zumindest zeitweise hatte, eben als Sprecher einer Generation, also auf den haben sich ja dann in den 60er Jahren Leute bezogen, als quasi ultimative Wahrheit, als letzte moralische und politische Autorität. Und das ist aus heutiger Sicht tatsächlich ein bisschen schwer zu verstehen. Also ich meine, Lady Gaga oder Madonna können auch 37 Mal ihre Identitäten wechseln, aber das ist eigentlich mehr oder weniger Wumpe. Ja? Das ist, das interessiert keinen. Das nimmt man dann so wahr oder auch nicht. Aber die Vorstellung, als Dylan auf dem Newport Folk Festival elektrisch gespielt hat mit der Paul Butterfield Blues Band, dass die Leute da ausgerastet sind, die Judas gerufen haben und Alan Lomax, der hinter der Bühne versucht hat, mit einer Axt das Stromkabel der Verstärkeranlage zu durchtrennen.
Das ist eine sehr schöne Klitterung, das gehört auch zu Dylan, weil es war nicht Alan Lomax, es war Pete Seeger und es war nicht Newport, wo Judas gerufen wurde, sondern England. Das habe ich jetzt gestern gelesen, deswegen kann ich das reinwerfen.
Es war auch kein Hackebeil.
Es war auch kein Hackbeil, es war wahrscheinlich eine Kettensäge, aber so ist es mit Dylan. Wir können das ja auch nachdichten.
Ja, aber es ist einfach eine schöne Geschichte. Also wunderbar, so schön, dass man um ihre Wahrheit eben schon fürchten muss. Wie auch immer, also dass diese Geschichten erzählt werden, das hat ja eben auch wiederum was, also nicht nur seine Quellen sind mythologisch, sondern er ist ja selber mythologisch, mythopoetisch. Und Roland Barthes hat so schön definiert, der Mythos ist eine exzessiv gerechtfertigte Aussage. Und das war ja Dylan in der damaligen Zeit. Also es, die Sehnsucht, dass er etwas sein müsste für diese Generation, sozusagen einen außerhalb der amerikanischen Mainstream-Gesellschaft, die war so groß, dass er sozusagen wahrscheinlich wirklich fürchten musste, unter diesem mythischen Gewicht seiner selbst und seiner überholten selbst erdrückt zu werden.
Unter dem Druck der Projektion ins All geschossen zu werden.
Sozusagen, ja, ich hatte auch gerade so eine UFO-Vision. Ich meine, es war aber auch ein super UFO, was ihm dadurch gebaut wurde von den anderen, weil er für so viel stand und er konnte damit durch alle Ebenen durchgleiten. Das hat ihm ja auch sehr geholfen. Und andererseits extremer Druck, so etwas treu zu sein, was man nicht selbst ist oder wo man nicht von wegkommt dann, ne? Von diesem U-Boot.
Ja, also man muss das natürlich auch bewundern. Also in dieser Situation sozusagen sich nicht bequem zu machen auf diesem Thron, sondern dann zu sagen, also Kinder, jetzt mal anders oder ohne mich. Ja, I'm not there.
Ja, mein UFO zieht weiter.
Ja.
Ident me, baby.
Aber das ist doch wieder was tierisch Identisches. Also ich meine, weil er doch wahrscheinlich gar nicht anders konnte. In so Situationen, da glaube ich, da geht ja nicht das Vorderhirn an, sondern was anderes. Und das Vorderhirn zusammen.
Das Sauriergehirn, meinen Sie?
Ja, das, ja. Wie heißt das noch, das da hinten? Und das, also was ja das Tolle an dem ist, der ist ja völlig voller Spannung. Also er ist ja immer alles gleichzeitig. Diese Brillanz vorne und dann nichts mehr vorne und dann nur noch hinten. Also dieses Dinosauriergehirn. Und das aber gleichzeitig. Und das muss man halt aushalten von vorne, wenn man es sieht, ne?
Also wir halten fest, Dylan denkt mit seinem Sauriergehirn und da spielen wir jetzt den passenden Song dazu. If Dogs Run Free.
Dogs run free, why not we? Across the swooping plain. My ears hear a symphony of two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing. You'll be king if dogs run free. If dogs run free, why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tail to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown. If dogs run free. If dogs run free, then what must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight and tall in harmony with the cosmic sea. True love needs no company. It can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free,
das Beatnik-Delirium von If Dogs Run Free, eine komplett missverstandene Nummer, in der Bob Dylan einfach nur seine Nähe zu den Beat Poets zeigt. Frau Kempker, ist der Dichter Bob Dylan für Ihr Schreiben wichtig?
Nein. Also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas für mein Schreiben, ich weiß auch nicht, was mein Schreiben ist. Nein, Sie meinen die Texte, ne?
Ja, auch die Art des,
Der Flow.
Des Flows.
Der Flow schon, ja, der Flow und das dazwischen Gieksen und das Ausscheren in immer, ja doch, eigentlich, also in andere Felder. Und der Spaß dabei beim Ausscheren und sich nicht erwischen lassen und sich eigentlich zeigen beim Verstecken. Wenn man das wüsste, dass sich jemand, der sich versteckt, ja so erst recht gefunden wird. Also dieses Spiel mit dem Verstecken, eigentlich viel mehr, als ich dachte, wenn ich jetzt gerade so rede. Ja.
Man muss nur ein bisschen reden.
Ja, man muss noch ein bisschen reden, dann kommt das Versteck schon raus, ne?
Es ist ja tatsächlich so, dass Dylan irgendwann in einer Identität, als er nicht mehr direkt Folksänger war, hatte er eine tolle Freundin, die hieß Suze Rotolo, und die hat ihm Bücher gegeben, die hatte er vorher noch nie in der Hand gehabt, und dazu gehörte zum Beispiel Rimbaud, Baudelaire und Verlaine. Und plötzlich kommen dann Zeilen aus seinem Mund wie Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the Captain's Tower, was jetzt eigentlich auch nur so eine Art klassisches modernes Name-Dropping ist. Aber das gehört zu seinem Schreiben irgendwie eigentlich dazu, eine ganze Zeit lang. Ja, ich denke, hier geht mir kurz mal der Faden verloren. Herr Lehnhardt, greifen Sie ein.
Nein, ich meine, das passt natürlich dann auch zu dem, wo er vorher als Folky schon war. Also diese Vorstellung von Folklore als etwas, was schon vor dem Sänger da war. Und ein Repertoire von Versatzstücken, von topischen Elementen, die er im Moment der Performance aktualisiert und neu zusammensetzt. Und ich meine, da passt dann natürlich dieses Rumbasteln mit Name-Dropping und Versatzstücken der unmittelbareren Moderne natürlich auch wunderbar dazu. Also das ist dann sozusagen die urbane und mondänere Variante des eben alten Folk-Musterbastelbogens. Also das ist eine Bricolage, wie Lévi-Strauss sagt. Also ein Basteln mit dem Vorhandenen. Weil
ein Bastelkasten.
Ein Bastelkasten, genau, weil er möglicherweise also eine Neuerfindung im Sinne des modernistischen Genie- und Kreativitätsdogmas ja vielleicht auch gar nicht mehr möglich erscheint.
Aber dieser Bastelkasten enthält ja nicht nur diese klassische Moderne, wie ich es mal nenne, und natürlich die Stream of Consciousness-Idee ist ja auch oft, wenn man seine Plattencover sieht von damals, dann schreibt er eigentlich die Songs weiter als einen langen Text auf der Klappe, bis halt die Platte voll ist. Und dazu kommt eben dieser Rückgriff auf das Archaische in Form der Folklore und des Blues, den er immer wieder so mit reinbringt. Und wie Sie es gesagt haben, es ist eine ständige Neuerfindung verschiedener Elemente, und er hat einen großen Kasten voller Elemente, finde ich. Und die werden auch immer mehr, dann kommt später noch die Religion dazu und so weiter.
Ja, wobei die ja eigentlich eben in diesen klassischen Folklore-Dingen ja ohnehin schon da war. Ich meine, das war ja sozusagen der Bastelkasten der einfachen Leute, das war ja vor allem das geschriebene Wort Gottes.
Hat eigentlich Bob Dylan die Popmusik so ein bisschen in die Seriosität reingezwungen? Was meinen Sie, Herr Lehnhardt? Also nach Dylan haben ja alle gedacht, sie müssen jetzt Sgt. Pepper machen zum Beispiel.
Ja, weiß nicht.
Ist der schuld?
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das war eine andere Baustelle, oder? Naja. Also ich hab den Verdacht, dass sozusagen die Kunstwertung des Pop, also dieser Überbietungswettstreit zwischen Brian Wilson von den Beach Boys und den Beatles, diese also immer stärkere Artifizierung, also sozusagen der Wunsch, Hochkultur zu werden, dass das genau die andere Baustelle ist von dem, worum es Dylan möglicherweise ging. Sondern Dylan schreibt da meines Erachtens tatsächlich eher so eine Art das große Projekt der künstlerischen Modernen fort, also die wieder in Einsführung von Kunst und Leben, also eben gegen dieses La Polar, sondern hin eben zu einem Leben, das eben nicht mehr getrennt von der Kunst ist, sondern das quasi mit der Kunst eins ist, in dem Sinne, dass es von der Kunst auch mit bestimmt wird und von künstlerischen Prinzipien geleitet. Also, und da ist Dylan näher am Bauhaus als an Manierismus.
Und wie verhält sich das dann zu Pop, so eine Einstellung? Das läuft daneben sozusagen, heißt das.
Ich würde sagen, dass das
schweift
lief ab. Zumindest in der Zeit daneben. Ich meine, später ist natürlich auch bei Dylan ja also ein stärkeres Formbewusstsein aufgetreten, sagen wir mal. Aber dieses Rohe, diese Vorstellung einer Rohheit, einer Authentizität, das ist sozusagen ein Sänger ist, der etwas singt, was schon vor ihm da war und was eben außerhalb seiner eigenen Einflussmöglichkeiten liegt. Das ist ja quasi das Gegenteil vom Pop im Sinne eines rein artifiziellen Gesamtkunstwerks, das von einem Auteur geschrieben wird.
Also die homerische Frage.
Völlig.
Da geht es ja auch um eine Art freie Nachdichtung des eigenen Lebens bei Dylan, wenn man das weiterdenkt, dieses In-Eins-Führen von Leben und Werk.
Ja, man könnte auch denken, dass er diese Methode des Channelings benutzt. Nicht nur für Leute, die schon tot sind oder für die Sachen von früher, sondern für sich selbst. Also er channelt sich quasi selbst, als sei er schon tot. Was er in gewisser Weise er auch ist, der Dylan, der eben vorher war und der nachher sein wird. Also er hat so ein Channel-Verfahren, finde ich. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber mir fällt das gerade ein. Das ist so wie so ein Kanal halt sein, für Dinge, die da durchfließen und die von einer anderen Seite kommen. Und die andere Seite kann man eben sogar selber sein. Das ist halt wahrscheinlich das Geheimnisvolle bei ihm, dass er seine eigene andere Seite auch noch ist.
Die deutsche Übersetzung von Channeling heißt wahrscheinlich Schreibrausch. Und er hat selber mal gesagt, in den 60ern wären die Texte durchgängig zu ihm gekommen. Also er saß im Taxi und schrieb Like a Rolling Stone. Dann saß er im Restaurant und schrieb It Ain't Me, Babe. Und es kam einfach alles so durch. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon eine Besonderheit. Wie er mal zu Mick Jagger gesagt haben soll, ja, ich hätte Satisfaction schreiben können, aber du hättest nicht Mr. Tambourine Man schreiben können.
Sehr schön gesagt. Ja, also ich denke auch, dass es ein extremer Fall von eben einer Zurücknahme des Autors ist, also der sozusagen sich nur noch versteht oder damals verstand als Kanal oder als Sprachrohr für eben die Traditionen, die vor ihm da waren oder auch eben für sein eigenes Unbewusstsein oder für irgendwelche Geister oder Strömungen aus anderen Welten oder aus seinem eigenen, also das kann man ja ohnehin kaum je trennen, also was sozusagen das ganz andere ist, ob das jetzt wirklich außerhalb des Menschen liegt oder ob es eben dann nur Effekte des Unbewussten und der, was man früher so schon Seele genannt hat, sind. Also, aber das ist eben ein völlig anderer Ansatz als eben, jetzt sagen wir mal eben ein John Lennon oder ein Brian Wilson, die eben sozusagen, das haben die sich ausgedacht, das haben die gemacht, das war deren Kunst. Und Dylan sagt eben, It ain't me, babe. Also ist das auch eine Position, aus der heraus man da dann eben umso besser mit Masken spielen kann, wenn man ohnehin nicht der ist, der sozusagen spricht, sondern nur das Sprachrohr, die Person, durch die es hindurchtönt.
Also war er auch der erste Maskenspieler der Popgeschichte. Das muss man, glaube ich, jetzt einfach mal sagen, oder?
Das können wir, glaube ich, jetzt mal als Ergebnis des Abends schon mal festhalten.
Am 29. Juli 1966 hat Bob Dylan einen lebensbedrohlichen Motorradunfall. Er zieht sich zurück und feiert 1967 eine Auferstehung als Country-Sänger.
Down the street the dogs are barking. And the day is getting dark. When the night begins to fall, then a dog will lose their bark. Then a silent night will shatter from the sounds inside my mind. And I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. From the crossroads of my doorstep, my eyes, they begin to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. But it's a restless, hungry feeling. It don't do nobody no good. And everything I'm saying, you can say it just as good. Cause you're right from your side, Bob, but I'm right from mine. We're just
just one too many mornings and a thousand miles behind. Is that right?
Down the street the dogs are barking, yeah. And the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs will lose the bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. As I'm one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. Just one too many mornings and a thousand miles behind. Just one too many mornings and a thousand miles behind. Just one too many mornings and a thousand
and a thousand
and a thousand
miles,
another thousand miles.
Der Wunsch nach einem einfachen Leben, einem Job, es gibt sie noch, die guten Dinge. Bob Dylan im Duett mit Johnny Cash. Birgit Kempker, was rührt Sie an dieser Männerwirtschaft?
Also erstmal, Cowboy-Lieder haben mich immer gerührt, weil ich mich immer gewundert habe, dass es trotzdem Menschen sind. Also das ist irgendwie es sind aber trotzdem Menschen da draußen. Und hier speziell, als ich jetzt hörte, dass sie zusammen etwas machen und trotzdem so tausendmal ist auch zwischen ihnen. Also sie sind ganz close, sie sind ganz nah und trotzdem ist es ein riesen, riesen viel Raum zwischen ihnen. Dieses Zusammensein und trotzdem ganz weit auseinander sein. Also ich kann das jetzt nicht, ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Wörter hätte, wie die mit den Intervallen, was die da machen musikalisch. Auch gerade Bob Dylan. Wie
das Wort Intervall war schon mal ganz gut. Weil das
war gut, aber mehr kriege ich nicht hin. Ich würde es gerne ausdrücken können, aber ich kann es auch nicht nachsingen. Also ja.
Sie treffen nicht ganz genau die Intervalle. Das ist schon mal grundsätzlich so bei allen Aufnahmen, die ich von den beiden je gehört habe. Das ist immer so ein bisschen provisorisch. Mhm. Und ich glaube auch dieses nahe beieinander und trotzdem meilenweit entfernt ist, glaube ich, auch eine Männerproblematik, die Sie da sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Und gerade auch so eine Männerfreundschaftsproblematik. Johnny Cash war ja auch ein Fan von Bob Dylan, kann man so sagen. Der hat ihn im Fernsehen vorgestellt und hat den neuen Bob Dylan als Country-Sänger geholfen zu etablieren. Und damit ist eben dieser Cowboy-Dylan erfunden worden. Das war eben dieser Unfall und aus dem Unfall kam der Cowboy raus am Schluss. Und in der Zeit, als er sich von dem Unfall erholte, hat er Filme geschnitten mit Arthur Pennebaker, eigentlich der einzig richtig gelungene Dokumentarfilm Don't Look Back, und hat mit der Band im Keller geprobt und jetzt kommen wir langsam zu Ihnen. Herr Lenhardt, Sie haben mir erzählt im Vorfeld, dass die Basement-Tapes, also diese Kelleraufnahmen der Band, Bob Dylan geht in den Keller, dass die Sie besonders faszinieren.
Ja, weil das ist eben jetzt bei all diesen Hüllen, die ja vorher sozusagen in der gleichen Zeit sich abspielen und parallel sozusagen sind. Aber das ist eben der Moment, aber da gehört ja auch diese Kantrifizierung dazu, wo es dann sozusagen also ein historischer Horizont aufgeht, der eine unglaubliche Tiefe hat.
Und so eine Authentizitätsidee ist da auch wieder im Raum, aber natürlich vielleicht auch nur gespielt, oder?
Das kann man eben wiederum schwer sagen, denn also
genau.
Er hat ja sich jetzt eben dezidiert nicht als Historiker verstanden, aber sich auf historische Materialien bezogen, also auf historische Artefakte, auf eine ganz besondere und einzigartige Weise. Also ich meinte diese schon öfter angesprochene Anthology of American Folk Music von Harry Smith zusammengestellt, 1952 auf mehreren Schallplatten erschienen. Das war ja eine Sammlung von Dingen, die in einem relativ kleinen Zeitfenster Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre auf Schellackplatten erschienen sind, wo die Plattenfirmen eben erstmals sozusagen erkannt hatten, was für ein ökonomisches Potenzial die ländliche Bevölkerung im Süden darstellt. Und denen hat man sozusagen ihre eigene Musik wiedergegeben. Da sind also Talentscouts rumgefahren und haben die Musik eingesammelt und sie dann auf Platte gepresst und den Leuten wieder verkauft. Diese Fundstücke, die Harry Smith zusammengestellt hat, das war ja für die damalige Folkszene ja quasi die Mosischen Tafeln. Das waren die Gesetze.
Das war die Bundeslade auch mal wieder. Wir hören ein Beispiel.
Thank you.
Da wird auch wieder auf einem kalten Eisenbett geschlafen.
Also alt und unheimlich.
Ziemlich komisch. Das ist wahrscheinlich derselbe Keller, wo auch der Fritzl drin war.
Ja, das ist aber ich meine, dieses ländliche Amerika der Appalachen und dieser abgeschiedenen
Inzestuösen. Regionen,
das ist ja auch der bevorzugte Ort des amerikanischen Horrorfilms, also vor allem des dystopischen, anarchischen Horrorfilms.
Texas Chainsaw Massacre.
Ja,
das ist hier.
Genau.
Wobei wir
das sind diese haunting Sounds, ne?
Ja,
Diese Geister anziehend und...
Ja, und die Geige zum Beispiel, nicht von dieser Welt. Kann man auch rauchen, diese Platte übrigens.
Schellack ist es.
Schellack rauchen?
Ja,
das habe ich noch nicht probiert.
Ja, aber ist ein Projekt.
Demnächst live.
Ich habe neulich Salbei gegessen. Das hilft ziemlich, diese Platten zu hören. Das würde helfen.
Das ist ein guter Tipp. Ich kenne das nur als Saltimbocca auf dem Kalbsschnitzel.
Nee,
mit Käse.
Bestimmte. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass Schweifen von dem Pferdeschweif kommt? Von dem Pferd? Mhm,
das sind wir auch wieder bei den Horses vom Anfang.
Ja, die Horses.
Pferde und Hunde waren auch viele.
Hunde kommen sehr, sehr viele vor,
ja.
Und kalte Eisenbetten und kalter Boden und
kalte Keller.
Kalte Keller.
Und kalte Augen.
Und ihr müsst auf YouTube mal nachgucken, wie Bob Dylan erzählt, dass er seine Seele dem Teufel verschrieben hat. Das hat er echt erzählt. Das war eine seiner vielen...
Aber das wiederum ist ja so ein typischer Topos, also
Crossroads.
Des Blues.
Crossroads.
Also das haben wir mehrere...
Es gibt da mehrere Teufel.
Blues-Gitarristen sich ja angeblich da mal eingelassen.
Es gibt mehrere Teufel natürlich, weil die können ja nicht, der kann ja nicht alles gleichzeitig machen, der eine
und
Teufel.
Und das ist echt auch ein Problem, wenn man seine Seele dem Teufel verschreibt. Da kommt man sehr, sehr langsam erst wieder raus. Und dann hat man so ein Monster, das man so exorzieren muss.
Ja.
Wahrscheinlich auf der Bühne.
Ja, deswegen auch Neverending Tour.
Ja, der muss das rausoperieren.
Jack Kelly and his South Memphis Jug Band Cold Iron Bed. Gerettet wurden diese Seltsamkeiten, die ja auch mal Volkslieder waren, von Harry Smith. Über den schreibt das Standardwerk Film als Film. Seine Eltern waren Okkultisten. 1935, sein Vater beginnt ihn in Alchemie zu unterrichten. Da war er 12 Jahre alt, füge ich ein. Harry Smith, Fluxuskünstler, Experimentalfilmer, Anthropologe und Plattensammler. Woraus speist sich die Wirkmacht dieser musikethnologischen Sammlung, Peter Lehnhardt?
Es war in dem Sinne keine musikethnologische Sammlung. Also Harry Smith war ja nicht akademisch, er hatte einen vollkommen eigenen, eben eher okkultistisch channelnden Zugang zu diesen Phänomenen. Es ist ja keine Aufnahme dabei, die jetzt irgendwie vom Smithsonian Institut oder von echten Musikethnologen im Feld gemacht worden wäre, sondern war sozusagen das, und das war ihm ja auch ein wichtiges Kriterium, die Musik, die sich die Leute damals auch angehört haben. Also irgendjemand hatte dafür Geld ausgegeben, dass das auf Platte gepresst wurde, in der Hoffnung, dass die Leute in diesen Gegenden, wo man das gefunden hat, das sich dann auch anhören. Also die Urheber wiederum, also ich meine A.P. Carter von der Carter Family, der ist ja einfach auch in den Appalachen rumgefahren, hat Lieder eingesammelt, hat A.P. Carter als Komponist draufgeschrieben und hat sie weiterverkauft. Das ist sozusagen so eine Feldforschung zweiter Kajüte, wenn man so will. Also, und es hatte aber bei all dem in der Rezeption immer so diesen starken Nimbus des vollkommen Authentischen und eines Zugangs in eine Zeit, die zu dem Zeitpunkt vollkommen verloren schien. Also es war sozusagen der Ausblick und der Einblick in ein anderes Amerika, in eine Parallelgesellschaft, Foucault würde sagen, eine Heterotopie, einen Raum, der sozusagen nichts mit der unmittelbaren Gegenwart zu tun hatte und eine Vergangenheit, die vor allem ganz viel vergangene Zukunft enthielt, also von der es auch in andere Richtungen hätte weitergehen können und nicht zu der konformistischen Konsumgesellschaft der 1950er Jahre, die ja von den Folkies abgelehnt wurde und als einengend und verblödend betrachtet wurde, sondern man hatte eben die Hoffnung, dass man hier einen Zugang zu einem authentischeren Amerika und zu einer anderen alternativen Zukunft auch wiederum finden könnte über dieses Missing Link in der Vergangenheit.
Und da sind wir wieder bei dem Authentizitätsfetisch, Frau Kempka.
Ich habe eben gedacht, das ist eigentlich so eine Art metaphysische Technik vielleicht. You have to serve somebody. Und das ist ja hier auch, ich diene dann vielleicht den Wurzeln. Die Wurzeln haben ja dieses Ansicht, dass sie unsterblich sind. Also Wurzeln von Pflanzen haben das, habe ich gelernt. Das kann nicht sterben, wie wir Menschen. Und ist eben gleichzeitig in der Zukunft wie auch in der Gegenwart.
Was mir dabei noch fehlt, ist dieses Paradoxon, was Sie vorhin angesprochen haben, Herr Lenhardt, dass diese Musik, die ja den Leuten verkauft wurde als authentisch, die wurde ja quasi in einem industriellen Zusammenhang schon hergestellt und unter die Leute gebracht, kann man eigentlich sagen, sodass sie in ihrer Authentizität wieder gebrochen war.
Vollkommen. Und ich glaube, dass eben tatsächlich Dylan in dieser Generation von Folkies der Einzige war, der das auch wirklich verstanden hat, der seinen eigenen Zugang sich leisten konnte, weil er sozusagen selber sich in so einer traditionellen Rolle als Sänger gesehen hat, eben der durch den sozusagen die Erzählungen, die Mythen nur durchlaufen.
War er denn selber Schamane, Frau Kempke? Oder ist also er Schamane?
Ist er wohl einer. Also ich meine, einer. Jeder Schamane ist ja speziell. Ich denke, er ist das. Nur wem dient er?
Das fragt er sich ja wohl selbst.
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Und ich meine, ich habe immer gedacht, wir müssten über die blauen Augen noch unbedingt sprechen.
Okay, dazu ein Lied. Klingt wie Shellac, ist aber Bob Dylan aus den 60er Jahren im Keller mit seiner Band The Band aufgenommen. Und man hört ganz deutlich die blauen Augen, Frau Kempke.
Ja, genau. Also das ist wie mit Zungenbrüllen, oder? Also und die blauen Augen, die hört man ganz deutlich, finde ich. Und das ist doch schon selten, dass man blaue Augen so blau hören kann.
Ja, nur mit irischen Volksliedern geht das so gut.
Ein paar Faltchen dazu. Es ist einfach dieses, ich glaube, das ist diese Mischung aus Luft, also dem Luftelement. Luft und Licht und Atem. Und ein tierisches Gebrülle dazwischen. Und sehr blau.
Das Gebrülle stammt vom Schlagzeuger Levon Helm. Das ist sozusagen eigentlich gedacht als zweite Stimme, aber ich liebe das ja, wenn der so brüllt.
Ja, aber das ist eben tatsächlich, also man hört da wahnsinnig viel mehr, als eigentlich damals aufs Band gespielt worden sein kann. Also die Vorstellung, dass es in einem physischen Raum zu einem bestimmbaren physischen Zeitpunkt passiert sein soll, ist
ESP.
Genau, wir haben hier ein Pult in der Mitte stehen, da steht ESP drauf, Extrasensual Perception und außersinnliche Wahrnehmung auf Deutsch. Also da wurde irgendwas gechannelt und gefunden, was eben auch in diesen alten Shellacs von Harry Smith drin war. Also irgendjemand hat mal so schön gesagt, bei diesen ganzen Sängern konnte man überhaupt nicht sagen, wenn man sie hört, was das für Leute waren. Die konnten 17 Jahre alt sein oder 117 Jahre oder 1700 Jahre. Und eigentlich mussten die alle schon tot sein, weil solche Leute können mit uns sozusagen nicht mehr die gleiche Erde teilen. Aber in Wahrheit war das ja in den 50er Jahren, als die Folkies das entdeckt haben, war das ja ein bisschen über 20 Jahre her.
Aber in den 50er gingen ja auch noch Riesen über die Erde.
Das ist, ja klar, also da waren noch andere Dinge möglich als heute. Aber ich meine, die Vorstellung, dass es eben gute 20 Jahre her ist, das ist wie wenn wir heute sowas, keine Ahnung, Eurodisco und solche Sachen. Ja, das ist bei uns 20 Jahre her und das ist offensichtlich im gleichen Universum passiert. Während das war ein anderes Universum. Und interessanterweise haben es eben Dylan und die Band in diesen Basement-Tapes wirklich geschafft, sich da an diesen Ort zu projizieren, wo auch immer der ist. Also ich finde ja immer, dass Garth Hudsons Orgel auch klingt, als käme sie von einem vollkommen anderen Ort. Wo es wahnsinnig lustig sein muss.
Wo es aber auch Elektrizität gibt.
Ja, aber die kommt nicht aus irdischen Quellen. Das ist, glaube ich, keine Elektrizität.
Das ist Tesla-Elektrizität.
Das ist Tesla-Elektrizität oder mesmerische Energie.
Ja. Frau Kemka, sehen Sie noch mit uns?
Nee, ich bin schon durch ein Loch in diesem Keller durchverschwunden.
Sind Sie in einem Wurmloch in Basler Studio verschwunden?
Nee, das mache ich hier lieber nicht. Hier verschwinde ich lieber nicht. Nee, dieses, dass die einen Eingang gefunden haben irgendwo rein, wo sie gleichzeitig reingegangen sind und wo auch was rausgekommen ist. Und aber trotzdem, ich glaube, der Unterschied ist, dass sie auf eine merkwürdige Art verbunden sind. Also zusammen, wenn sie das machen, in diesen anderen Orten, wo sie sind oder von denen sie das kriegen. Und, das ist, glaube ich, sonst nicht so.
Weil sie auch in der Grenzsituation sind. Also Dylan hat ja über diese Sänger auf der Anthology, also diese an einem unbestimmten Ort irgendwie ganz unheilige Dinge tunenden Menschen, die dann zufällig auf Schellack gebannt wurden, hat er ja mal gesagt, die singen anders als die Menschen heute. Die singen, als müssten sie brennende Schiffe navigieren. Ja. Also das ist so eine Dringlichkeit, die aber eben bei Dylan und der Band ja dann schon irgendwie manchmal zu spüren sind. Und vor allem da hat man ja eigentlich in Nutsche auch schon diese ganze Identitätsgeschichte. Denn was die da zusammengespielt haben, das waren ja eben einerseits diese ganzen alten Folksachen, aber auch Tagesschlager, Popmusik der Zeit. Und diese Vorstellung, dass man an einem Ort ist, der so besonders ist und wo sich alle Energien so konzentrieren, dass man damit sozusagen von dort aus alles tun kann. Ich finde, da hat man in Nutsche ja schon eben diese ganzen Gestaltwandlungen, also vom Country zum Rock und zum Experimentellen und zum Mainstream-Pop und wieder hin zum Southern Gentleman und Western Swing und was auch immer. Also es hat er eigentlich da schon als Blaupause abgearbeitet, um das dann später noch quasi auszubuchstabieren, wenn man so will.
In Nutsche, das heißt, ich habe mir gerade aufgeschrieben, in Nutsche, in der Nussschale, im Kopf und dann auch wieder in den Augen, also in so einem ganz kleinen, aber unglaublich potenten, alchemistischen Raum.
Ja.
So?
Ja, genau. Also,
ja, wo auch Zeit keine Rolle spielt. Also wo sozusagen die Zeitebenen auch immer alle gleichzeitig sind, nach unseren Vorstellungen.
Genau, oder wo die Zeit quasi gar nicht existiert, sondern als eine weitere Wahl, ebenso wie die Dimension des Raumes, also man sich beliebig bewegen kann. Also das ist eigentlich die Position von Gott.
Das war die Nachtstudio-Diskussion Zimmerman, eine Abschweifung. Ich bedanke mich bei Birgit Kempka Basel und Peter T. Lenhardt München. Nicht geklärt wurden folgende Fragen: Hat Robert Zimmerman an seinem Geburtstag seine Bob Dylan-Maske an oder nicht? Wer ist eigentlich Absolutely Sweet Marie? Und hat Bob Dylan einen Pakt mit dem Teufel oder wie er ihn nennt, mit dem Chief Commander? Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Basson.
Ja, das ist wahrscheinlich auch hier so eine never-ending Seance.
Ja. Danke. Aber es ist real. Es ist, also diese Teufelsgeschichte ist natürlich verflucht real. Vielleicht, also das mit dem Gott ist ja irgendwie abstrakt.
Mit dem Teufel kommt man leichter ins Gespräch.
Das kann man sich besser vorstellen.
Der will was verkaufen. Klar, also wie die Confidence Men, die dann in den Appalachen rumgefahren sind und den Siedlern gegen viele gute Worte dann ihr wertvolles Land zum Kohleabbau abgekauft haben für 30 Cent den Hektar.
Wir werden es nie erfahren. Das wird nicht in Bob Dylans Biografie auftauchen.
Das weißt du doch gar nicht, er lebt doch noch.
Aber er hat seine Biografie Chronicles Band 1 genannt und ich glaube, das ist auch wieder eine Täuschung. Es gibt kein Band 2 und auch kein Band 3.
Aber gestern habe ich gedacht, scheiße, warum? Ich würde gerne eine Bio schreiben. Ich würde gerne mit ihm rumreiten. Und alles aufschreiben, was er nicht sagt.
Es gibt sicher Menschen, die ihn privat kennen. Und das wird irgendwann mal, wenn er gestorben ist, werden wir wahrscheinlich aus diesen Quellen Sachen erfahren, die wir heute nicht wissen.
Die mussten wahrscheinlich aber alle, die privat mit ihm zu tun haben, irgendwelche strafbewehrten Unterlassungserklärungen unterzeichnen, dass sie das dass das confident bleibt.
Ja, aber das geht, also ein Versprechen kann man ja wirklich brechen, was Bob Dylan betrifft, weil der
macht das große.
Aber der Teufel hat ja tolle Anwälte.
Ja,
das stimmt. Das war schon ziemlich gut. Da
sollte man vorsichtig sein.
Technik Cordula Vanschura. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.